Doktor und Küchenhermann. Wir lassen Sie nicht alleine. Beratung, Lieferung, Montage und Reparatur. Das beste Service gibt's nur bei Hermann. Elektro- und Küchenhermann in der Gaswerkgasse 5 in Salzburg.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Donald Trump gewinnt US-Präsidentschaftswahl, Republikanermehrheit auch im Senat. Nächste Runde der Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ, im Studio Eva-Maria Fuhn. Donald Trump kehrt 4 Jahre nach seiner Abwahl ins Weiße Haus zurück. Der Republikaner hat sich bei der Präsidentschaftswahl klar gegen die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris durchgesetzt. Aber auch bei der Kongresswahl waren die Republikaner erfolgreich. Ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus werden sie vermutlich behalten. Und im Senat haben sie eindeutig die Kontrolle von den Demokraten zurückerobert. Ernst Kernmeier berichtet.
Noch ist nicht alles ausgezählt, dass die Republikaner Sieger dieser Wahl sind, steht aber fest. Im künftigen Senat, der im Jänner erstmals zusammentreten wird, werden sie zumindest 51 der 100 Sitze innehaben, so viel wie die Demokraten bisher.
Texas will remain Texas.
Texas bleibt Texas, kann der texanische Senator Ted Cruz verkünden, auf dessen Sitz sich die Demokraten, wenn auch kleine, Hoffnungen gemacht hatten. In 2 Bundesstaaten konnten die Republikaner die bisher von Demokraten gehaltenen Sitze erobern. Auch im Repräsentantenhaus deutet alles darauf hin, dass die Republikaner ihre Mehrheit behaupten. Donald Trump hätte als Präsident damit weitgehend freie Hand, seine Pläne umzusetzen.
Die Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ zur Bildung einer neuen Bundesregierung gehen heute weiter. Konkrete Inhalte dringen bisher nicht durch. Nach dem Treffen gestern wurde aber bekannt gegeben, dass eine Untergruppe zum Thema Budget ihre Arbeit bereits aufgenommen hat. Denise Delecarte berichtet.
Im Palais Epstein geht's in die 2. inhaltliche Runde. Es sollen dieselben Themen sein wie gestern, jetzt vertiefend. Zusammengefasst Migration, Wirtschaft und Gesundheit. Die angespannte Budgetsituation sei eine der größten Herausforderungen, so SPÖ-Chef Andreas Babler.
Was Teuerung anbelangt, was Sicherheitsfragen, was Gesundheitsfragen anbelangt und auch was Wirtschaftsaufschwung möglich machen muss. Das sind so die wichtigsten Fragen, die wir einfach zu beleuchten haben.
Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP auf die Frage, ob etwa der Klimabonus eingespart werden könnte.
Sind einmal die Verhandlungen statt.
Auch die Situation am Arbeitsmarkt wird wohl Thema sein. Angesprochen auf die steigende Arbeitslosigkeit, die Quote liegt derzeit bei 6,9%, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian vom SPÖ-Team vor dem Treffen.
Ja, müssen wir was tun dagegen. Danke.
Ob es heute nach den Gesprächen Statements geben wird und wie lange die Gespräche dauern, dazu wollte man sich nicht festlegen.
Österreichs größter Baukonzern Strabag muss in Deutschland eine Kartellstrafe in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro zahlen. Das Bundeskartellamt wirft der Strabag bei der Ausschreibung im Zusammenhang mit der Sanierung der Zoobrücke in Köln Preisabsprachen vor. Konkret soll eine Baufirma nahe Hamburg ein sogenanntes Schutzangebot abgegeben haben, um den Zuschlag an eine Bietergemeinschaft zu ermöglichen, an der auch die Strabag beteiligt war. Das waren die Nachrichten mit Eva-Maria Fohn. Und jetzt zum Wetter.
4 bis 14 Grad gibt es heute im Großteil unseres Landes. Am kühlsten bleibt es in Regionen, die von hartnäckigem Herbstnebel betroffen sind. Dazu gehören vor allem Unterkärnten sowie große Teile Ober- und Niederösterreichs. Im Bergland hingegen scheint die Sonne und hier wird es bis zu 16 Grad mild. Es ziehen lediglich dünne, hochliegende Wolkenfelder über den Himmel. Morgen ändert sich nur wenig an der Verteilung von Sonne und Nebel und auch die Temperaturen ändern sich kaum. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
Radio Salzburg Verkehrsinformation, es ist 13.04 Uhr. B178 Loferer Straße zwischen Lofer und Unken. Beim Kniepass werden Bäume gefällt, es kann dadurch immer wieder zu Verzögerungen kommen. B168 Mittersiller Straße bei Mittersill. Wegen Grabungsarbeiten ist die Fahrbahn verengt. L215 Kaprunner Straße zwischen Piesendorf und Kaprun wird die Fahrbahn erneuert. Hier kann es zu Verzögerungen kommen. L217 Kienbergwandstraße. Der Kienbergwandtunnel ist wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Ausweichen können Sie nur großräumig über Mondsee. Und am kleinen Deutschen Eck auf der B21 bei Schneitzlerreuth werden Sie nach einem Unfall immer wieder angehalten. In beiden Richtungen gibt es einen Zeitverlust von 15 Minuten. Radio Salzburg wünscht Ihnen gute Fahrt.
Radio Salzburg.
Mittagszeit.
Ihr Radio zum Mitreden mit Marius Holzer.
Bei vielen katholischen Volksschulkindern beginnt jetzt die Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion. Die Erstkommunion ist ein sogenanntes Initiationssakrament. Die Gläubigen werden damit auch in die Kirche mehr eingegliedert. Stattfinden wird sie dann meist im April oder Mai. Auch die Taufe und die Firmung sind solche Initiationssakramente, doch Kinder für die Erstkommunion zu gewinnen, ist nicht mehr so leicht wie früher. Die Erzdiözese Salzburg hatte letztes Jahr fast 8000 Austritte zu verzeichnen, dagegen sind nur rund 400 wieder eingetreten. Die Erstkommunion ist eine Zeit, bei der es immer wieder auch zu solchen Entscheidungen in der Familie kommt. Manche Eltern nehmen ihr Kind dann aus dem kirchlichen Leben mehr heraus, andere, manchmal auch ohne Bekenntnis, entschließen sich dann sogar noch für eine Taufe, um dann die Erstkommunion erhalten zu können. Über dieses besondere Sakrament wollen wir heute in der Mittagszeit sprechen und Sie sind natürlich herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Wie stehen Sie zur Erstkommunion? Wollen Sie diese für Ihre Kinder? Was könnte in der Kirche im Religionsunterricht womöglich verbessert werden? Haben Sie Ihre Kinder taufen lassen und für eine Erstkommunion gesorgt? Oder sollen Kinder das im Laufe ihres Lebens selbst entscheiden? Diskutieren Sie mit heute in der Mittagszeit. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind.
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter mittagszeit@orf.at.
Und meine Gäste heute sind die Religionslehrerin Sabine Kutny. Sie unterrichtet seit 10 Jahren. Aktuell ist sie an der Volksschule Rief-Rehhof tätig. Außerdem ist sie Vertreterin der Pflichtschullehrerinnen und Lehrer im Tenningau. Herzlich willkommen.
Grüß Gott. Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Und Pfarrer Alois Dürlinger, er ist außerdem Flüchtlingspfarrer der Erzdiözese Salzburg. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Grüß Gott.
Wie leicht oder wie schwer ist es denn geworden, Kinder für die Erstkommunion zu gewinnen? Frau Kutny, beginnen wir bei Ihnen.
Also ich bin, wie gesagt, in der Volksschule Rief-Rehhof. Die liegt weder in der Stadt noch am Land. Wir sind so ein bisschen dazwischen. Und bei uns ist es jetzt nicht so schwierig, noch Kinder für die Erstkommunion zu gewinnen, weil wir, kann man eigentlich sagen, circa die Hälfte der Klasse noch zur Erstkommunion geht, beziehungsweise auch noch katholisch sind. Die andere Hälfte setzt sich ein bisschen zusammen aus Kinder ohne Bekenntnis und Kinder anderen Glaubens.
Mhm. Herr Dürlinger, wie ist das in der Stadt? Ist es da schwerer?
Die Stadt bildet ein anderes Bild. Da gibt's Klassen mit 0 Erstkommunionkindern. Wir haben eine Schule, dort gibt es 5 dritte Klassen. Das ist das Erstkommunionalter. Und aus allen 5 Klassen zusammen gibt es 4 Erstkommunionkinder. In unserem Pfarrverband ähnlich, aus 2 dritten Klassen 2 Erstkommunionkinder. Aber es gibt auch im städtischen Bereich durchaus noch andere Zahlen. Ich habe jetzt eher die Extrempole genannt.
Aber was heißt das dann für dieses kirchliche Fest, für dieses Sakrament? Ist das dann ein bisschen arm geworden an Menschen oder wie kann man sich das dann vorstellen in der Praxis?
Im Pfarrverband gibt es sehr viele Schulen bei uns, im Pfarrverband Salzburg-Mitte. Und dann fassen wir auch 2 Schulen durchaus zusammen. Es werden dann dennoch schöne Feiern am Tag selber. Aber die Hintergründe und die Fakten sprechen eine klare Sprache.
Mhm. Herr Dürlinger, erklären Sie uns doch bitte einmal ganz kurz, worum es bei der Erstkommunion eigentlich geht.
In der Einleitung haben Sie schon erwähnt, es gibt so 3 sogenannte Initiationssakramente. In der richtigen Reihenfolge ist das die Taufe, die Firmung und die Erstkommunion. Wenn Erwachsene diese 3 Sakramente in einer Feier empfangen, dann genau wie man etwa in der Osternacht in Rom der Papst Franziskus tauft, firmt jedes Jahr Erwachsene und empfangen in der gleichen Feier die Heilige Kommunion. Mit diesen 3 Sakramenten, bei uns die Firmung als letztes, ist die sogenannte Initiation abgeschlossen. Die Eucharistie, die Erstkommunion selber, ist die Zulassung von Kindern, in welchem Alter auch immer, zum Empfang der Heiligen Kommunion, das Herrnmahl, das Jesus gestiftet hat, in das letzte Abendmahl. Ich glaube, das war ein Mahl unter vielen, aber in der Gegenwart Jesu eben das letzte. Er hat sinngemäß gesagt zu den Jüngern, zum engsten Kreis, wenn ich nicht mehr bei euch bin, dann nehmt wie heute Brot und Wein, teilt es, denkt an mich und ihr könnt euch ganz sicher sein, dass ich in der Kraft meines Geistes bei euch bin und euch Mut mache und euch begleite.
Frau Kutny, bevor ich um eine Antwort bitte, nehmen Sie ruhig das Mikrofon noch ein bisschen näher, damit wir Sie noch ein bisschen besser verstehen. Genau. Welche Erfahrungen machen Sie im Religionsunterricht, wenn es jetzt um die Vermittlung dieses Sakraments geht?
Unterschiedlich. Also ich habe Kinder, die schon sehr viel wissen und sehr viel mitbringen, wenn sie in die Schule eintreten. Und ich habe Kinder, die, da fange ich wirklich von vorne an, die kennen noch nicht einmal Jesus. Und mit diesen Herausforderungen muss ich natürlich kämpfen, aber es macht mir auch Spaß und für mich immer wieder eine neue Erfahrung. Aber wir feiern die Erstkommunion in der dritten Klasse, das heißt, ich habe genug Zeit, sie auch darauf vorzubereiten.
Also die Kinder, die Jesus noch nicht kennen, das sind wahrscheinlich jene, die ohne Bekenntnis einfach am Fach einfach teilnehmen, oder?
Nein, würde ich gar nicht sagen.
Oh.
Es sind nämlich die Eltern, die sich meistens bewusst dagegen entscheiden, gegen eine Taufe, und sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und die wirklich ganz bewusst auch diese religiöse Erziehung selbst übernehmen wollen. Und da sind die Kinder überraschenderweise dann oft besser vorbereitet als die getauften Kinder.
Mhm. Aber Sie haben gerade gesagt, manche Kinder kennen Jesus nicht, oder?
Unterricht, oder? Ja, genau, ja. Das stimmt. Das kommt natürlich auch vor, ist aber eher selten.
Mhm. Aber das sind wahrscheinlich oft Teilnehmerinnen, der Religionsunterricht ist ja ein Freigegenstand. Da kann man ja auch quasi freiwillig dran teilnehmen, wenn man jetzt ohne Bekenntnis ist. Sind das jene Kinder?
Ja, überwiegend ja.
Wie gehen eigentlich die mit dem Lernstoff um im Religionsunterricht?
Die Kinder ohne Bekenntnis, da gibt es keinen Unterschied. Also in der Klasse, im Klassenverband sehe ich da keine Unterschiede. Sie fühlen sich genauso integriert wie die Kinder, die getauft sind. Das mache ich auch jetzt nicht zum Thema. Das ist nicht das Thema, das wissen viele Kinder gar nicht, dass sie jetzt nicht getauft sind.
Und über die Erstkommunion und auch über die Vorbereitung werden wir heute noch ein bisschen diskutieren. Wie sehen Sie das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Wollen Sie, dass für Ihre Kinder sollen Eltern ihre Kinder in die Kirche eingliedern oder sollen Kinder das im Laufe ihres Lebens eher selbst entscheiden? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit heute in der Mittagszeit. Und ich freue mich, dass wir schon die erste Anruferin hier bei uns begrüßen dürfen. Ich sage Hallo zu Heidegund Johanna Hammerer aus der Stadt Salzburg. Schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Hammerer.
Grüß Gott.
Was beschäftigt Sie beim Thema, wir hören sich gut, was beschäftigt Sie beim Thema Erstkommunion, Frau Hammerer?
Ja, ich wollte vor allem sagen, ja, unbedingt beibehalten. Es ist ganz, ganz wichtig und notwendig. Ich spreche da auch von mit Herrn Franz von Assisi.
Mhm.
Ich habe das Buch für mich liegen, Rette meine Kirche.
Ja.
Und er sagt, aus Sehnsucht nach Gott. Und dann sagt er noch, Moment bitte, das passt schlecht zu der gewohnten Zeichnung des jungen Mannes, aber hier werden sein Wesen und Charakter sichtbar. Mhm. Doppelpunkt. Eigene Entschlossenheit, die kann, was sie will, der nur das Unerreichbare genügt. Mhm. Punkt. Und ich bin Urchristin. Ich fühle mich als Urchristin.
Frau Hammerer,
haben Sie mich verstanden?
Ja, natürlich verstehen wir Sie, Frau Hammerer.
Ja.
Was ist denn für Sie das Wichtige an der Erstkommunion oder der Kirche?
Ja, es war das wunderschönste erste Fest meines Lebens.
Mhm. Sie können sich noch gut an Ihre Erstkommunion erinnern?
Ja, es war ein Traum. Wir sind alle, ich weiß, die Kinder gehen heute meist mit Kutten, aber damals haben wir uns das leisten können, ein wunderschönes, uraltes Satellitenkleid auf Bodenland fast von meiner Urgroßmutter. Ich bin Wienerin von der Herkunft her und von der Urgroßmutterin Litschka, glaube ich, und weil einen kleinen Blumenkranz im Haar, einen selbst überlieferten aus der Taufe noch oder aus der Firmung, ich weiß es nicht.
Mhm. Aber vielen Dank für Ihre Meinung, Frau Hammerer. Die Erstkommunion soll erhalten werden, auf jeden Fall. Danke, dass Sie angerufen haben.
Ja, absolut. Bitte,
vielen
unbedingt.
Dank.
Unbedingt.
Danke, dass Sie angerufen haben,
Firmung,
Frau Hammerer.
Auch, die Firmung.
Und die Firmung auch. Alles klar.
Ich bin erst mit der Erwachsenenfirmung getauft worden, mit 13 Jahren.
Ja.
In der Dreifaltigkeitskirche.
Schön, schön.
Aber bitte geben Sie meine Handynummer nicht weiter.
Nein, das tun wir nicht. Selbstverständlich
bitte.
Nicht, Frau Hammerer. Das tun wir nicht.
Bitte.
Selbstverständlich. Alles
warum.
Gute, Frau Hammerer. Danke für den Anruf.
Ich verstehe schon, warum.
Dankeschön. Danke
bitte.
Vielmals.
Ich danke.
Dankeschön. Wiederhören. Und ich freue mich, dass wir noch einen Anrufer hier haben, und zwar Helmut Oswald. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott.
Schönen guten Tag.
Grüß Sie hören Gott. Mich. Gut. Wie
ja,
geht es Ihnen?
Ja,
können Sie sich auch noch an Ihre Erstkommunion erinnern?
An die Erstkommunion weniger, aber an die Firmung kann ich mich sehr gut erinnern noch. Das war damals halt noch eine wunderschöne Firmung im Dom zu Salzburg, mit dem großen Andrang, viele Kinder, viele Firmenkinder. Und das war halt schon eine sehr schöne Sache, im Dom gefirmt zu werden und mit den ganzen Firmenpaten dazu und hier in der Kirche hin zum Dom. Also das war Sensation. Aber ich möchte zu der heutigen Zeit sagen, wir haben heuer zwei Sachen gehabt. Einmal Erstkommunion von unserem Enkel und dann im September die Firmung von unserem Enkel. Und die Erstkommunion war wunderschön in St. Vitalis, muss ich sagen. Also das war dann einen schönen Rahmen gehabt, war vom Pfarrer sehr gut organisiert und von den Damen. Und war wirklich eine, glaube ich, für die Kinder, für die Schüler eine Erinnerung hier in dem Ganzen. Bei der Firmung habe ich meiner Meinung nach ich persönlich ein Problem.
Mhm.
Die Firmung selber war gut organisiert. Sehr viele Eltern und Großeltern und Tanten und Onkel waren hier. Also die Kirche war übervoll, muss man sagen. Aber was halt traurig war, das war halt, der Pfarrer hat eine sehr gute Ansprache gehalten, hat es sehr gut organisiert. Nur der Pfarrer, der dann die Firmung durchgeführt hat, hat einfach in seinem Evangelium seine Predigt zu den Schülern, die alle doch schon 14, 15, 16 Jahre alt sind, eigentlich das Thema der Jugend total verfehlt. Und ich glaube, keiner dieser Jugendlichen hat man mit diesem Gespräch, mit dieser Sprache, mit diesem Evangelium ein Kind dazu bewegt, wieder in die Kirche zu gehen. Das war einfach sehr, sehr schwach und muss sagen, das war eigentlich traurig. Aber
also Sie sagen, es ist wichtig. Also Sie sagen, es ist wichtig. dass die Kirche eine Sprache spricht, die verstanden wird quasi, oder?
Ja, und die Sprache bei der Firmung war nicht vorhanden. Also das war dieser Pfarrer oder ich weiß nicht was, das war von einem eher von Priesterseminar, war einer, der das gemacht hat. Und ich glaube, dass eine Firmung sollte eigentlich im Dom stattfinden mit dem Erzbischof und seinen Untergebenen und das war immer ein schöner Rahmen.
Vielen
aber
Dank.
Das in St. Vitalis, wo alles eigentlich sehr gut organisiert war, aber das Evangelium, die Ansprache vom Pfarrer, vom Priesterseminar, die ist total daneben gegangen und ich glaube, mit dieser Ansprache hat man keinen Jugendlichen für die Kirche gewonnen.
Oswald, vielen Dank für Ihren Anruf. Sie haben da auch einen wichtigen Punkt angesprochen, den werden wir jetzt gleich weiter diskutieren. Danke für Ihren Anruf.
Wiederhören,
alles Gute. Wie sehr verstehen denn Kinder und Jugendliche auch die kirchliche Sprache oder auch das, worum es in der Erstkommunion geht? Wie gut können Kinder das aufnehmen, Herr Dühlinger?
Es ist ein größeres Thema, nicht nur für Kinder, selbst für Erwachsene. Die Kirchensprache, es gibt dazu ein bemerkenswertes Buch mit dem harten Titel »Die Kirche verreckt noch an ihrer Sprache«.
Oh je.
Also die liturgischen Texte selber, wir warten seit langem auf ein neues Messbuch in einer etwas zeitgemäßeren Sprache. Bei Kindern ist es noch einmal sensibler, denn Kinder sind ehrlich. Aus Anstand hören die nicht zu. Sie sind eventuell ruhig, aber zum Zuhören muss man sie gewinnen. Irgendwo in ihrer Lebenswelt. Am besten, wenn sie sich selber in irgendeiner Weise beteiligen können. Es beginnt schon bei Kindern im Kindergartenalter. Wir haben bei den großen Feiern immer auch Kindergartenkinder dabei. Ich bin fasziniert, wie wach die schauen, angeleitet von ihren Pädagoginnen, vorbereitet. Aber das muss ein Gegenüber haben. So gesehen die liturgisch-kirchliche Sprache ein ganz wunder- und sensibler Punkt.
Sabine Kutnich, Sie sind natürlich als Religionslehrerin, müssen Sie natürlich beides verstehen, die kirchliche Liturgie und auf der anderen Seite natürlich auch, wie man sie Kindern vermittelt. Aber das gelingt, oder? Das kann gelingen, oder?
Das kann gelingen,
wenn man... Sonst würde es den Religionsunterricht gar nicht geben, oder?
Stimmt. Das kann aber gelingen, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt. Also man muss es wirklich auf das Niveau eines Kindes hinunterbrechen und muss sich auch ein bisschen dafür interessieren, für das, was sich die Kinder interessieren. Wenn man das schafft, dann kann man diesen Bogen eigentlich auch gut schaffen, weil man dann eben Beispiele findet, wo sich die Kinder auch wiederfinden. Und dann baut man das einfach ein. Und dann verstehen sie das.
Also Herr Dühlinger, da könnte man ja fast sagen, manche Pfarrer könnten sich vielleicht sogar von Religionslehrerinnen und Lehrern was abschauen, oder?
Absolut. Die Pädagogik ist eine eigene Zunft und die gehört gelernt und ist eine eigene Kunst.
Bis zu einem gewissen Grad ist ja ein Pfarrer auch ein Pädagoge, oder nicht? Vielleicht sogar?
Ja.
Kann man das sagen?
Von der Ausbildung her auch früher für den Schulunterricht vorbereitet, aber in der Erwachsenenpädagogik durchaus. Die Predigt ist ein eminent auch pädagogisches Thema und auf Zwiesprache und auf Echo ausgerichtet. Und eine Predigt, wenn wir schon dabei sind, die gelingt, die macht nicht der Prediger allein, sondern die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn da ein Funke überspringt, dann wird etwas draus.
Sehr schön. Wir fragen jetzt noch eine Anruferin, die Frau Ingrid, ich habe hier leider keinen Nachnamen, aus der Stadt Salzburg. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, was beschäftigt Sie beim Thema Erstkommunion?
Ich wollte nur kurz erzählen von meiner Erstkommunion.
Wie war die? Wo war die?
Ja, ich bin schon fast 90 Jahre alt, also ein älteres Semester. Und wir waren während des Krieges aus der Kirche ausgetreten. Und ich war als Kind lungenkrank und bin dann nach Grafenhof gekommen und dort waren Schwestern und da gingen wir jeden Sonntag in die Kirche. Und da waren natürlich auch die Größeren dort und alle durften zur Kommunion und das alles mitmachen, nur ich nicht. Und das hat mich so beschäftigt, warum ich das nicht darf. Und ich möchte das so gerne. Und da habe ich dann dort mit dem Pfarrer gesprochen. Ich habe den gesucht. Wie gesagt, ich war ein Kind. Und der hat mir dann das erklärt. Und wie ich dann meine Mutter wieder getroffen habe, habe ich...
Aber Sie durften dann am Ende mitmachen, oder?
Ja, nein, da habe ich nicht mitmachen dürfen.
Wann haben Sie denn dann Ihre Erstkommunion erhalten?
Ja, ich habe mit meiner Mutter gebeten, dass wir wieder in die Kirche eintreten. Da mussten wir einen Kurs machen, aber das ist geglückt. Und wir gingen dann, ich war 10 Jahre, mein Bruder 14, sind dann zur Erstkommunion gegangen. Und im Krieg, nach dem Krieg, das war ja schon etwas Besonderes. Hat meine Großmutter aus den Küchenvorhängen gemacht.
Wirklich?
Die Kerze haben wir ausgeborgt. Mein Bruder bekam vom Religionslehrer Schuhe, weil wir keine hatten. Und das war alles so ein ganz, ganz besonderer Eindruck.
Vielen Dank jedenfalls, dass Sie uns davon erzählt haben.
Niemals vergessen werde.
Dankeschön.
Und ewig dankbar bin dafür.
Vielen Dank für diese Geschichte, Frau Ingrid. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Liebe Grüße.
Vielen Dank.
Ihnen Dankeschön. Auch. Wiederhören, danke.
Wiederhören.
Ist eigentlich, wir haben auch gehört, ja, manche wollen dann vielleicht auch dabei sein, oder? Bei einer Erstkommunion. Wie ist das dann? Entsteht dann vielleicht, Frau Kutny, so eine Gruppendynamik, wenn vielleicht jemand vielleicht ja, sieht, ja, okay, da werden jetzt andere, bekommen jetzt die Erstkommunion, ich vielleicht nicht. Steckt das ein bisschen an oder weniger?
Sie meinen jetzt die Schülerinnen.
Genau, Schüler. Genau, so ähnlich wie es uns die Frau gerade ein bisschen erzählt hat. Sie wollte da auch unbedingt dabei sein. Erlebt man solche Effekte?
Ja, natürlich. Also die Kinder bekommen, man hat indirekt einen bisschen einen Einfluss, in dem Sinn, dass sie natürlich das alles mitbekommen, weil wir in der Schule das Thema haben und das auch behandeln und vorbereiten. Und wenn dann die Vorbereitungen in den Pfarren sind, das bekommen sie dann zwar nicht mit, aber sie wissen es natürlich. Und sie wissen auch, wenn die Kinder dann untereinander reden, dass es dann eine Feier gibt, dass es dann Geschenke gibt. Das steckt natürlich an und das kann natürlich dazu führen, dass dann die Kinder nach Hause gehen und wollen dann vielleicht auch getauft werden, damit sie die Erstkommunion gehen können.
Vielleicht eine ganz kurze Antwort, bevor wir in die Nachrichten gehen noch, Herr Düllinger. Ist die Erstkommunion häufig noch so ein Scheideweg vielleicht auch im kirchlichen Leben, wo manche dann vielleicht sagen, ja, ich nehme mein Kind vielleicht eher heraus und manche, die sagen, jetzt lasse ich es vielleicht sogar noch taufen?
In Einzelfällen ja, aber der Scheideweg beginnt viel früher. Im Hinterland, im religiösen Hinterland der Eltern, über Vorbilder etc. Der Scheideweg und der Punkt ist meistens früher.
Wir werden über dieses Thema gleich auch noch weiterreden und zwar auch, wie Vorbereitungen dann so ablaufen rund um die Erstkommunion. Und da ist ja auch, das ist ja auch ein gewisser Aufwand dahinter. Und auch, wie Kinder dann natürlich auch mit den christlichen Werten so umgehen. Das ist auch eine sehr spannende Thematik und der werden wir uns auch noch widmen. Sie können natürlich gerne anrufen und mitdiskutieren. Es geht dann gleich weiter und zwar nach den Nachrichten.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
Gleich 13.30 Uhr am Mikrofon Andreas Landrock. Die Stadt Salzburg rechnet in den kommenden Jahren mit einem Finanzloch und einer stark steigenden Neuverschuldung. Das hat Bürgermeister Bernhard Auinger von der SPÖ heute angekündigt. Wenn dann zusätzlich auch noch die Bürgerbefragung am Sonntag für einen S-Link ausgehe, dann müsse zusätzlich gespart werden bei anderen Neubauprojekten. Sagt Auinger, in den kommenden 5 Jahren kommen auf die Stadt über 470 Millionen Euro an Ausgaben zu für Bauprojekte, darunter die Festspielhausumbauten. Außerdem geht es um neue O-Busse oder Radwege sowie einen neuen Flughafenterminal. Über das Stadtbudget wird am Montag im Stadtsenat diskutiert. Die Salzburger Gerichtsmedizin könnte den Todeszeitpunkt des mutmaßlichen Doppelmörders aus dem oberösterreichischen Mühlviertel genauer bestimmen. Dazu bräuchte es aber einen Auftrag von der Linzer Staatsanwaltschaft für weitere Untersuchungen, heißt es. Wie wahrscheinlich der ist, bleibt abzuwarten, nachdem der Zeitpunkt des Todes strafrechtlich nicht mehr relevant ist, berichtet Christine Hackenbuchner.
Die Untersuchungen könnten jederzeit starten, sagt der Leiter der Salzburger Gerichtsmedizin, Fabio Monticelli. Man habe bereits entsprechende Daten gesammelt. Dazu gehören etwa die Wetteraufzeichnungen der vergangenen Woche. Denn auch diese sind ein wichtiger Faktor bei der Eingrenzung des Todeszeitraums.
Die biologischen Prozesse sind hochvariabel, die laufen nicht immer wirklich gleich ab. Und insofern müssen wir immer eine Schwankungsbreite, eine Fehlerbreite um diesen geschätzten Todeszeitpunkt noch herum angeben.
Das Wetter beeinflusst nicht nur, wie schnell die Körpertemperatur sinkt, sondern auch, wie schnell Insekten dazukommen und sich entwickeln, was Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt zulässt.
Wir haben im Fall von zum Beispiel postmortaler Insektenbesiedlung, gibt es ja die Möglichkeit, die Insekten zu asservieren und die zu untersuchen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Untersuchungen angeordnet werden, ist laut Staatsanwaltschaft Linz aktuell gering, nachdem der Beschuldigte tot ist und es keine Hinweise auf Fluchthelfer gäbe. Für die Polizei wäre der Todeszeitpunkt sehr wohl interessant, nachdem die Suche die ganze Region eine Woche lang in Atem gehalten hat.
Nach der gescheiterten zweiten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel startet die Gewerkschaft heute Betriebsversammlung. Das Angebot der Arbeitgeber liegt ja momentan bei 3,1%. Die Arbeitnehmer hingegen fordern ein Lohnplus von 4,3. Die Situation im Handel, die sei allerdings problematisch durch die Konsumzurückhaltung der Kunden, sagt der Spartengeschäftsführer des Salzburger Handels, Johann Höfelmeier, dazu. Noch zum Wetter. Der Nachmittag wird überwiegend sonnig. Nur dünne Schleierwolken ziehen über den Himmel. Die Temperaturen erreichen 9 bis 14 Grad. Morgen Donnerstag ist es teils sonnig, teils trüb. Im Flachgau hält sich dichter Nebel, der sich morgen im Laufe des Tages auch nur teilweise auflöst. Im restlichen Land setzt sich bald die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen morgen bei 7 Grad im Nebel und bei 14 Grad überall dort, wo die Sonne scheint.
Radio Salzburg Verkehrsinformation, es ist 13.33 Uhr. B178 Loferer Straße zwischen Lofer und Unken. Beim Kniepass werden Bäume gefällt, es kann dadurch immer wieder zu Verzögerungen kommen. B168 Mittersiller Straße bei Mittersill, wegen Grabungsarbeiten ist die Fahrbahn verengt. L215 Kaprunner Straße zwischen Piesendorf und Kaprun wird die Fahrbahn erneuert, hier kann es zu Verzögerungen kommen. L217 Kienbergwandstraße. Der Kienbergwandtunnel ist wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Ausweichen können Sie nur großräumig über Mondsee. Am kleinen deutschen Eck auf der B21 bei Schneitzelreuth werden Sie nach einem Unfall immer wieder angehalten. In beiden Richtungen gibt es einen Zeitverlust von um die 40 Minuten. Radio Salzburg wünscht Ihnen gute Fahrt.
Radio Salzburg. Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Marius Holzer.
Bei vielen katholischen Volksschulkindern beginnt jetzt wieder die Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion. Die Erstkommunion ist ein sogenanntes Initiationssakrament. Die Gläubigen werden damit auch in die Kirche eingegliedert. Stattfinden wird sie dann meist im April oder Mai. Auch die Taufe und die Firmung sind solche Initiationssakramente. Doch Kinder für die Erstkommunion zu gewinnen, ist nicht mehr ganz so leicht wie früher, besonders in der Stadt Salzburg. Über dieses besondere Sakrament wollen wir heute in der Mittagszeit sprechen und Sie sind natürlich herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Wie stehen Sie zur Erstkommunion? Wollen Sie diese für Ihre Kinder? Was könnte in der Kirche, in der oder auch im Religionsunterricht verbessert werden? Sollen Kinder Eltern ihre Kinder in die Kirche eingliedern oder sollen das die Kinder im Laufe ihres Lebens selbst entscheiden? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0662 823 823 und zwar gemeinsam mit mir und der Religionslehrerin Sabine Kutny von der Volksschule Rief-Rehhof und mit Pfarrer Alois Dürlinger. Ja, eine spannende Frage oder ein spannendes Thema ist auch die Schulstufe tatsächlich, denn klassischerweise wird man in der zweiten Klasse eingeladen, aber Frau Kutny, es hat sich jetzt herausgestellt, dass das wahrscheinlich für die Drittklässlerinnen und Klässler vielleicht sogar besser ist, oder? Warum ist das so?
Genau, das war eine Erfahrung aus der Corona-Zeit. Aus der Corona-Zeit mussten wir teilweise die Erstkommunionsfeiern verschieben. Es hat sich dann auf die dritte Klasse verlagert. Und wir sind dann eigentlich dahinter gekommen, dass das eine gute Entscheidung war, nicht nur aus Gründen von Corona, sondern es hat sich einfach bewährt, dass die Kinder dadurch ein bisschen reifer geworden sind. ich hatte noch ein bisschen mehr Zeit, sie darauf vorzubereiten. Und ja, das hat sich einfach durchgesetzt. Und seitdem machen wir das eigentlich jetzt in der dritten Klasse.
Aber warum ist das so? Bringen die Kinder von zu Hause nicht mehr so viel mit?
Nein, es geht eher um das Verständnis, so wie es der Herr Pfarrer Dürlinger vorher auch ein bisschen beschrieben hat. Die Eucharistie ist ein sehr kompliziertes Sakrament. Also man kann es ja verstehen, an sich kann man es ja sowieso nicht, aber die Vorbereitung darauf, das braucht einfach Zeit. Und es gibt so viele Dinge, im Religionsunterricht macht man ja mehr als wie eine Glaubensvermittlung. Und dadurch gewinne ich einfach mehr Zeit und die Kinder auch.
Herr Dürlinger, wie sieht das die Kirche? Ist das okay, wenn man das ein Jahr später macht?
Durchaus. Der Zeitpunkt ist nicht das Entscheidende. In der Stadt Salzburg ist es so gut wie flächendeckend in den dritten Klassen.
Ja, sehr gut. Wir fragen jetzt noch einen Anrufer, und zwar den Herrn Karl. Einen Vornamen habe ich leider nicht, aus der Stadt Salzburg. Grüß Gott, schön, dass Sie bei uns sind.
Schönen guten Tag an die Runde.
Ja, grüß Gott.
Ich freue mich, dass das Thema diskutiert wird.
Was ist Ihre Meinung dazu, Herr Karl?
Meine Meinung dazu ist, dass es ganz wichtig ist, dass unsere Kinder die Feier oder das Sakrament der Erstkommunion bekommen. Mein Gedanke ist, dass sich die Kirche zu wenig bemüht. Die Kirche bemüht sich in alle Richtungen, aber die eigene Bevölkerung wird als wohlhabend und oft zu stur hingestellt, um dass man mit ihnen reden kann. Und die Seelsorge fehlt an allen Ecken und Enden. Ein Bischof Stecher hat einmal gesagt, nicht die Kirche entfernt sich vom Volk. Also nicht das Volk entfernt sich von der Kirche, sondern die Kirche entfernt sich vom Volk. Und das wird immer mehr. Und das sind meine Sorgen.
Vielen Dank jedenfalls für Ihren Anruf und für Ihre Meinung, Herr Karl. Dankeschön.
Bitte sehr.
Danke für den Anruf. Ebenfalls. Auf Wiederhören. Und wir nehmen jetzt noch Mathilde Knogler aus Pleinfeld dran. Herzlich willkommen, Frau Knogler.
Grüß Gott, die Runde.
Ja, grüß Gott.
Also ich finde Kommunion absolut wichtig für einen christlichen Haushalt, für Kinder. Absolut, ob das jetzt in der zweiten Klasse ist oder dritten Klasse, da geht es um Erfahrungswerte, die was dann bestimmt man bestimmen kann. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man die Eltern wieder ins Wort holt, mit den Eltern gemeinsam. Und ich habe schon Eltern gehört, die was das vermeint haben und haben gesagt, das ist nicht wichtig. Aber als ihr Kind dann vor dem Altar sahen, wie sie das alles bringen und mit welcher Andacht, da sind die Tränen runtergeronnen. Dann habe ich mir gedacht, ja schau, so ist es.
Warum und ist es Ihnen denn wichtig, Frau Knogler? Darf ich nachfragen, warum ist es Ihnen denn wichtig, Frau Knogler?
Mir ist es ganz wichtig. Erstens ist für uns die katholische Kirche ganz wichtig. Wir sind zu den katholischen Glauben hin. Und es ist für die Gesellschaft wichtig. Wir lernen von der katholischen Kirche sehr viel für Erziehung, für Kinder, für unser ganzes Leben, Zusammenhalt. Also da ist wirklich, also das ist Nummer eins für uns. Eine Kritik habe ich leider Gottes an die Kirche. Und zwar, biegt, lasst sie dich sie so biegen. Sie steht nicht mehr fest dahinter. Also mir kommt die Kirche schon knieweich vor. Das ist ein großer, großer Fehler. Und dadurch kommen viele Jugendliche, Erwachsene und sagen, naja, wenn die Kirche nicht mehr so hundertprozentig hinter ihren Sakramenten steht und hinter den Leuten, also da muss das doch irgendwas verfälscht sein. Oder nicht mehr so wichtig. Also ich appelliere an die Kirche, wieder das Ohr bei den Menschen zu haben, wo Not ist, wo wir brauchen einen Zuspruch, wo wir, wenn wir wegkommen sind vom Weg, wieder eine führende Hand haben.
Und vielen Dank,
das kann uns die Kirche sehr, sehr gut nahebringen.
Danke für Ihre Meinung jedenfalls.
In den letzten Stunden ist es zu spät, wenn man den Weg wieder in die Kirche sucht.
Danke für Ihren Anruf, Frau Knogler, und für Ihre Meinung. Dankeschön.
Und der Kirche viel Kraft und Stärke und wieder bei den Menschen zu sein.
Liebe Grüße nach Bleinfeld. Vielen Dank.
Ich bedanke mich recht herzlich und
Dankeschön.
Wünsche Ihnen alles Gute und gutes Gelingen allen.
Dankeschön. Und für eine Anruferin haben wir noch jetzt kurz Zeit, bevor ich meine Gäste wieder befrage. Ich begrüße Frau Unterecker. Grüß Gott.
Grüß Gott, hallo.
Ja, grüß Gott. Wie ist denn Ihre Haltung zur Erstkommunion?
Ja, also meine Haltung ist, dass es schon sehr wichtig ist und es ein großes Fest ist im katholischen Glauben oder in der katholischen Kirche, damit wir müssen ein bisschen dahinter sein, dass es ja nicht aufhört und nicht wegkommt. Mhm. Ist jetzt so, dass leider in der Schule ist es sehr schwierig, dass man das alles noch handhabt, weil ja viele Menschen andere Konfessionen haben oder die Kinder in der Klasse oder einige gar keine Glaubensgemeinschaft mehr haben. Und das ist, glaube ich, auch sehr schwierig für die Lehrer. Und da muss man die Religionslehrer wirklich sehr, sehr unterstützen. Mhm. Und ich hätte da einen Vorschlag,
bitte,
dass man sagt, man bildet Teams mit Eltern, Großeltern. Ich bin eine Oma, habe voriges Jahr mitgeholfen bei der Erstkommunion und war musikalisch ein bisschen tätig. Und das war so ein tolles Fest. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste man andere Leute noch wieder ins Boot holen oder dazu holen.
Aber das heißt zum Religionsunterricht auch womöglich Eltern oder
ein großes Fest für die Erstkommunion.
Also die Familie mehr einbinden dazu, oder?
Das einbindet, ja genau. Auch bei die, bei die Abende oder bei die Kinder mit den Nachmittage also bei der Erstkommunion, dass man da die schaut, oder die Eltern auch, dass die Eltern gestärkt werden, dass man die Freude zum Fest wieder vermitteln.
Vielen Dank, da werden wir jetzt gleich die Frau Kutny fragen, was sie davon hält. Genau. Danke jedenfalls für Ihren Anruf.
Ich habe noch einen Satz, weil der Herr, was vorher gesagt hat, die Priester müssen da schauen. Ja, aber die Priester sind, die können die Seelsorge nicht mehr machen. Ich sage das bei uns im Pfarrverband. Jeder Priester hat jetzt so viele Pfarrgemeinden, dass das wirklich sehr, sehr schwierig ist, dass da noch Seelsorge gemacht wird. Und
vielen Dank.
Muss man da auch unterstützend einfach da sein. Pfarrgemeinderäte und alle. Ja, gut.
Braucht es mehr helfende Hände. Danke, Frau Unterecker.
Genau.
Dankeschön.
Danke.
Danke. Frau Kutny, wie sehen Sie das? Ist das ein guter Vorschlag? Kann man da Eltern vielleicht mehr einbinden, um das vielleicht noch besser zu bewältigen?
Ja, tatsächlich. Das, was die Frau Unterecker gesagt hat, das machen wir eigentlich schon in der Praxis. Wir machen die Vorbereitung der Erstkommunion an 3 Nachmittagen, laden dazu Eltern, Verwandte ein, die Zeit haben. Wir entbinden aber ein bisschen die Eltern wirklich von der Vorbereitung selbst. Das heißt, wir bereiten als Pfarrer, als Religionslehrerin, als Pfarrer, als Ehrenamtliche in der Kirche alles vor. Und die Eltern begleiten uns und machen ein bisschen Aufsicht, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass die Eltern gerade mit theologischen Fragen etwas überfordert sind. Und wenn wir das ein bisschen abnehmen können und sie das einbringen können, was sie gut können, dann ist es vielleicht für alle besser. Also das, was die Frau Unterecker gesagt hat, stimmt. So kann ich voll und ganz zustimmen.
Ich habe auch, wir haben ja auch vor diesem Gespräch noch telefoniert und Sie haben auch von einer Erfahrung berichtet, die ich auch ganz interessant finde, dass Sie bei manchen Eltern, die ohne Bekenntnis sind, die Erfahrung machen, dass sie sich mit kirchlichen Inhalten schwer tun. Sie haben schon mal zu hören bekommen, die Bibel sei womöglich zu brutal oder zu grausam. Können Sie das noch erklären oder erzählen? Was machen Sie da für Ihre Erfahrungen?
Ja, das sind diese Erfahrungen, die Eltern wahrscheinlich selbst gemacht haben in ihrer Kindheit. Vielleicht haben sie das anders vermittelt bekommen, als ich es jetzt im Religionsunterricht mache. Es hat sich sehr viel verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Und ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Ich würde niemals so eine Art von Geschichten bringen. Und das ist ja alles menschengemacht. Also alles, was eigentlich so brutal gemacht wird in der Bibel oder dargestellt wird, ist menschengemacht und kommt nicht von Gott.
Natürlich, man hat mir auch gedacht, also das Bild, das wir natürlich haben vom gekreuzigten Christus, ist natürlich ein Bild, an das wir schon so gewohnt irgendwie auch sind. Aber natürlich, wenn man sich es eigentlich nochmal wirklich überlegt, das hat natürlich auch eine Brutalität. Das ruft einem dann vielleicht auch das eigene Kind wieder ins Bewusstsein, das sich dann auch mal damit auseinandersetzt. Was ist denn da passiert? Und mit dem Mann erklärt man das, ja. Aber welche Erfahrungen machen Sie da mit Kindern, auch zum Beispiel mit der Kreuzigung Christi? Wie bringt man das in diesem Alter eigentlich bei? Ist ja doch ein ganz zentrales Element natürlich im Christentum, die Kreuzigung Christus. Wie geht das?
Für Kinder zu vermitteln ist es ganz schwierig. Aber darf ich einen größeren Gedanken dazu legen? Die armenischen Christen
kennen Kreuze, aber nie mit dem Körper des Gekreuzigten, sondern die Enden des Kreuzes sind viermal aufspringende Knospen, also eine Lebensbotschaft. Die Ostkirchen, die Orthodoxie in ihren Ikonen sprechen auch eine ganz andere Sprache. Das Urbild Jesu Christi in der frühen Kirche war nicht der Gekreuzigte, der vor Augen gestellt wurde, sondern der gute Hirte, der ein Lamm auf den Schultern trägt. Da müssen wir nur selbstkritisch fragen. Wir könnten auch eine andere Botschaft tragen.
Also da könnte man tatsächlich was, auch ein bisschen was verändern und modernisieren oder wie auch immer, um das so vorsichtig zu sagen, oder?
Pädagogisch Kluges zu transportieren. Wenn ich auf die Anrufe noch Bezug nehmen darf.
Ja, bitte, Herr Dürlinger.
Ich höre mit großem Respekt auch die kritischen Aussagen in Bezug auf die Kirche. Doch die Wahrheit ist symphonisch und mehrstimmig. Man muss sich vor Augen halten, dass gesellschaftlich eine große Transformation, ein großer Wandel stattgefunden hat und noch immer stattfindet. Und dass es ganz viele, und die Gruppe ist wachsend, Menschen gibt, die sagen, ohne Glauben ist nicht alles schlechter. Und wer nicht zum Glauben findet, muss nicht zwangsläufig etwas vermissen. Das ist eine Lebensrealität, die breit in der Bevölkerung ist, die ich nicht bewerten, nicht kommentieren will, sondern die eine Gegebenheit ist. Die Kirche tut sich schwer, mit solchen Realitäten umzugehen. Wenn ich noch etwas anmerken darf, die Anruferinnen und Anrufer, ich habe mit Aufmerksamkeit zugehört, ich hoffe, ich tue jetzt niemand Unrecht. Manche haben es gesagt, die Stimmlage lässt darauf schließen, dass eher die Großelterngeneration anruft, die im Glauben mitunter und in der kirchlichen Verbundenheit noch ganz anders unterwegs ist als die nächste und übernächste Generation. Das ist ein Fakt und damit, wir müssen ungefähr damit rechnen, dass die religiös im Kontext von Glaubensgemeinschaft suchende Personengruppe schon unter 10% liegt. Und das hat faktische Auswirkungen. Dass die Kirche das Angebot der Sakramente aufrechterhält, ist keine Frage. Aber da braucht es zwei Seiten. Das Angebot einladend und jene, die es suchen und in Anspruch nehmen.
Und wir fragen jetzt auch noch eine Anruferin, und zwar Theresa Eder aus der Stadt Salzburg. Schön, dass Sie bei uns in der Leitung sind. Grüß Gott, Frau Eder.
Ja, grüß Sie Gott, schön, dass ich durchgekommen bin. Ich bin keine Oma, ich bin Mama. Mein ältester
schön,
Sohn
wichtig.
Hat
ja, dass auch eine Mama anruft.
Sohn, genau, mein ältester Sohn, also wir sind schon lange, also fest integriert in die Max-Klaner-Pfarre. Mein Sohn hat vor 3 Jahren Erstkommunion gehabt, damals noch in der 2. Klasse. Wir haben das jetzt umstrukturiert, dass 2. Klasse Beichte ist und 3. Klasse Erstkommunion sein wird auch. Was sicher eine gute Sache ist, das hat ja auch die Frau Religionslehrerin schon gesagt, die Kinder sind einfach ein bisschen reifer und das merkt man halt wirklich, dass sie teilweise noch sehr klein sind. Ich finde es eben ganz, ganz wichtig, dass das Sakrament der ersten Heiligen Kommunion aufrechterhalten wird, weil eben, wie der Herr Pfarrer auch jetzt schon gesagt hat, es ist, die Gesellschaft verändert sich und es ist halt sehr, sehr häufig der Fall, dass man tauft ein Kind noch, ein Baby, und dann ist man mal weg. Und dann ist es sehr, sehr häufig so, dass dann wieder so der erste Punkt, wo wieder so eine Anbindung stattfindet, ist eben die Erstkommunionsvorbereitung. Bei uns in Max-Klan läuft das über die Katechese des Guten Hirten, das ist so von der Maria Montessori abgewandelt, auch wo Eltern mit eingebunden werden können, aber nicht müssen. Und es ist wunderschön, weil man sieht immer dann bei diesen gemeinsamen Familiengottesdiensten, die dann auch die ganze Vorbereitungszeit, dieses Schuljahr immer stattfinden, einmal im Monat, dass da dann oft die Eltern auch wieder kommen, weil man merkt schon, dass viele sie dann auch nach irgendeiner Zeit auch gar nicht mehr so trauen, in die Kirche zu gehen. Oft auch wenn die Kleinen, ich merke, mein Kleiner ist 2, viele trauen sich gar nicht, weil, oh Gott, dann ist das Kind vielleicht einmal laut oder stört. Und es ist aber im Gegenteil,
Zug immer schön, wenn Kinder kommen, und das ist oft so eine innere Barriere, und es hilft sogar die Erstkommunion, dass diese Barriere ein bisschen überschritten wird. Und auch der Punkt, warum dritte Klasse, auch Hut ab an alle Religionslehrerinnen und Religionslehrer, dadurch, dass man eben in den Volksschulen, gerade in der Stadt Salzburg, kann ich jetzt davon sprechen, oft relativ wenige katholische Kinder haben, ist es ja zusätzlich so, dass man nicht einmal mehr zwei Religionsstunden hat, sondern eh nur mal eine Religionsstunde pro Woche. Also das ist eh schon wie die Quadratur des Kreises.
Vielen Dank, Frau Eder.
Bitte. Und ja, und mein Sohn selber, der ist natürlich anfangs teilweise ein bisschen gezwungen worden, von mir in der Kirche zu gehen, und war dann Erstkommunion, und ist seit der Erstkommunion auch ganz begeisterter Ministrant und Pfadfinder und bei der Jungfrau dabei.
Sie machen da gute Erfahrungen.
Und es ist ja so schön, dass mittlerweile ja schon ein paar Kinder gekommen sind und gesagt, das ist irgendwie so cool, was die da machen alle, und sie wollen jetzt auch getauft werden. Und deswegen sage ich, ist es ganz, ganz wichtig, und deswegen unterstütze ich ja ehrenamtlich immer wieder die Arbeit in der Erstkommunionsvorbereitung sehr, sehr gerne.
So werden sich meine Gäste freuen. Vielen Dank, Frau Eder, für den Anruf. Dankeschön.
Bitte
und liebe
gerne.
Grüße. Danke.
Wiederhören. Wiederhören.
Ich würde ganz gern mit Ihnen beiden noch ein bisschen über Werte reden. Man redet natürlich auch wahrscheinlich im Religionsunterricht sehr viel darüber, natürlich, was Jesus alles erlebt hat, was er gemacht hat, was er getan hat, wie er gewirkt hat. Aber wie sieht es denn eigentlich mit den christlichen Werten dazu aus? Ja? Ich meine, ich persönlich finde das Thema extrem wichtig. Die christlichen Werte, glaube ich, kann man auch gar nicht hoch genug einschätzen. Nächstenliebe, Dankbarkeit, Barmherzigkeit und Vergebung fallen mir da sofort dazu ein. Aber wie gehen denn die Kinder damit um im Religionsunterricht, und wird das da übrigens vermittelt?
Ja, also wie gesagt, Religionsunterricht ist nicht nur reine Glaubensvermittlung, sondern auch ethische, moralische und auch kulturelle Werte werden vermittelt. Es ist wichtig, dass die Kinder das Wort Toleranz kennen, auch Respekt vor dem Leben oder, ich schmeiße jetzt einfach rein, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Verantwortung. Und über diese Sachen reden wir. Diese Fragen sind auch sehr wichtig, weil die Kinder natürlich einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn haben. Und wenn man natürlich jetzt biblische Geschichten hernimmt, dann ist das eine Geschichte. Aber das Leben ist einmal oft ungerecht. Und da muss man sich dann wieder dafür interessieren, für was interessieren sich die Kinder. Und da kann man gut andocken. Ja, wie ist es, wie soll man mit Menschen umgehen, die unfair behandelt werden? Und das ermutigt dann schon die Schüler, über soziale Gerechtigkeit oder über die Bedeutung von Fairness eben nachzudenken. Oder wie schaut es aus mit Ehrlichkeit? Es ist immer richtig, die Wahrheit zu sagen, selbst wenn die anderen dadurch geschadet werden. Diese Diskussion leuchtet eben auch immer wieder die Balance zwischen Ehrlichkeit und Empathie. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Oder auch die Toleranz gegenüber Menschen, die vielleicht eine andere Meinung haben. Wie verhalte ich mich denen gegenüber? Das wird alles im Religionsunterricht behandelt und hat dort auch Platz, was natürlich in den anderen Fächern ziemlich untergeht beziehungsweise auch nicht behandelt werden kann.
Ich glaube, wir haben Herr Dürlinger schon auch ein bisschen darüber gesprochen. Es fließt vieles da auch mit rein. Also Sie haben schon gesagt, Kirche muss sich natürlich bemühen, auch um die Sprache. Auf der einen Seite haben wir auch gesagt, ja, pädagogische Wirkung hat ein Pfarrer natürlich schon auch. Wie erfolgreich ist denn die Kirche darin, diese fundamentalen Werte, Nächstenliebe, Dankbarkeit, Barmherzigkeit, vielleicht auch noch vieles andere, zu vermitteln?
Wie sagt der heilige Ignatius von Loyola schon vor gut 500 Jahren, möge doch die Liebe mehr in die Taten als in die Worte gehen. Ich glaube, dafür haben die Menschen ein großes Sensorium. Ist die Kirche sozial, menschlich nahe bei den Menschen? Die Caritas, das große Liebeswerk, tut es ihre, aber auch jede Pfarre, eine Christin, ein Christ. Im Letzten gibt es ein feines Gespür dafür, und Kinder haben ganz ein besonderes Sensorium. Ich habe ja oft in Kinderbeichten, Schülerbeichten, da geht es ja so gut wie fast nie um wirkliche Sünden. Aber es geht im Gespräch darum, dass ein Kind sehr wohl spürt, was richtig und falsch ist. Ich würde sagen, da sind sie uns Erwachsenen sogar überlegen in der Feinfühligkeit. Christliche Werte, ein hohes Gut. Mir ist manchmal nicht so gut zumute,
wenn das politisch ausgeschlachtet und vorne hergetragen wird, in ganz besonderen Kontexten. Aber christliche und auch humane Werte aufrechtzuerhalten, ist eminent wichtig. Sonst wird die Gemeinschaft und die Gesellschaft kälter und kälter.
Vielleicht eine Frage noch, wir müssen jetzt ja auch langsam zum Abschluss kommen, aber vielleicht noch die Frage, viele Eltern, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ich lasse mein Kind nicht taufen, es darf oder soll auch im Laufe seines Lebens das selbst entscheiden, ob sie der Kirche beitreten will. Wie stehen Sie zu dieser Philosophie?
Ich respektiere solche Entscheide selbstverständlich. Ich möchte nur dazulegen, die wichtigsten Dinge im Leben entscheidet der Mensch nicht selber. Die Eltern sucht sich niemand aus, den Ort und das Land der Geburt, die Muttersprache nicht. Ich denke, die religiöse Überzeugung, die Ahnung von Gott, die Sehnsucht nach Gott, wenn ich sie in mir trage, weiterzugeben an ein Kind, ist eigentlich grundlegend und selbstverständlich. Aber wie gesagt, der große Wandel hat stattgefunden. Und wenn Eltern sagen, wir können selber im Glauben und mit Gott wenig anfangen bis nichts, was sollen sie denn weitergeben? Dann ist allenfalls noch das offen zu lassen eine Möglichkeit. Aber ich glaube, Kinder haben ein Recht auf Erziehung von Mensch zu Mensch. Und da gehört irgendwo der Gottesbezug, wenn er denn vorhanden ist, dazu.
Vielleicht eine Abschlussfrage noch, um nochmal mit der Erstkommunion zu schließen. Frau Kutny, also die Einladungen werden jetzt zum Teil eben ausgesprochen an die Eltern beziehungsweise auch an die Kinder. Was würden Sie sich jetzt denn für die Vorbereitungswochen, Monate, muss man ja eigentlich sagen, wünschen?
Viel Begeisterung, das wünsche ich mir. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das auch den Kindern in der Schule vermittelt. Ich mache es mit Leidenschaft und mit viel Begeisterung und das kann anstecken. Und die Kinder stecken die Eltern an und dann läuft alles wie geschmiert.
Herr Tüllinger, eine ähnliche Frage noch an Sie, Abschlussfrage. Was würden Sie sich jetzt für diese Vorbereitungswochen auf die Monate, muss man sagen, für die Erstkommunion wünschen?
Dass ein Vertrauen, ein Grundvertrauen nicht zu kurz kommt. Das Evangelium bleibt ein Mehrwert. Nicht für alle, sondern für jene, die damit etwas anfangen können und die es suchen. Und noch ein Vertrauen, das Mögliche zwar tun selber, aber auch Vertrauen, dass das Evangelium auch selbst Wege sucht und findet zu den Menschen. Gott sei Dank.
Vielen, vielen Dank. Also ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Pfarrer Alois Dürlinger, fürs Kommen. Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön. Und Religionslehrerin Sabine Kutny von der Volksschule Riffrehof, danke, dass Sie da waren heute.
Vielen Dank.
Und ich möchte mich natürlich auch bei unseren vielen Anruferinnen und Anrufern heute herzlich bedanken. Es sind einige noch in der Leitung. Es tut mir leid, wir haben es heute nicht geschafft, alle dran zu nehmen, aber es freut uns, dass dieses Thema auf so großes Interesse auch gestoßen ist. Wir sehen uns heute Abend bei Salzburg heute wieder. Wenn Sie mögen, ich wünsche Ihnen jetzt noch eine angenehme Zeit hier auf Radio Salzburg.
Leistbarer Wintersport für die ganze Familie.
Ich bin Peter Eder, Präsident der Salzburger Arbeiterkammer. Rechtzeitig vor der Wintersaison bieten wir heuer wieder unsere beliebte AK-ÖGB Wintertauschbörse an. Ich lade Sie ein, kommen Sie vorbei. Jetzt informieren auf ak-salzburg.at.
Egal was passiert, die AK ist immer an Ihrer Seite.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
EU gratuliert künftigem US-Präsidenten Trump. Finanzmärkte reagieren positiv auf Wahl des Republikaners. Im Studio Eva-Maria Fohn. Die Europäische Union hat dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump zur Wiederwahl gratuliert. Man hoffe auf eine gute Partnerschaft, sagt Kommissionspräsidentin von der Leyen. Unter Trumps erster Amtszeit waren die Beziehungen schwierig. Aus Brüssel Raffaella Scheidreiter.
Gratulationen aus Brüssel, die sich so anhören, als wollen es sich die EU-Spitzen auf keinen Fall sofort wieder verscherzen mit dem Rückkehrer ins Weiße Haus. Die Beziehungen unter Trump 1 mehr als angespannt. Abseits diplomatischer Gepflogenheiten hat Trump politische Entscheidungen, die auch die Europäer betreffen, oft über die Plattform X, vormals Twitter, ausgeschickt. Anfangs belächelt, ist sein unberechenbarer Stil zu einem Weckruf geworden. Mehr für die eigene Verteidigung tun, die EU-Wirtschaft stärken, um sich von den USA unabhängiger zu machen. Doch seit Jahren geht das in der EU nur langsam voran. Trumps Wettern gegen die deutsche Autoindustrie besorgt. Die Europäer könnten auch keinesfalls einspringen, sollte Trump die Ukraine-Hilfe enorm zurückfahren. Einer, der hingegen ganz offen auf Trumps Wahlsieg gehofft hat, war Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Er lädt morgen die EU-Partner auch gleich zu einem EU-Gipfel nach Budapest. Und Hinweise gibt es, wonach er Trump via Videoschaltung zur Runde dazuholen möchte.
Trumps Wiederwahl zeigt Wirkung auf den internationalen Finanzmärkten. Mit Ausnahme von China sind die wichtigsten Börsenindizes gestiegen. Anleger gehen davon aus, dass eine republikanisch dominierte Politik positiver für die US-Wirtschaft ist. Volker Obermeier informiert.
Die Wall Street in New York stellt sich auf weitere Kursgewinne ein. Investoren gehen davon aus, dass Unternehmen von der Steuer- und Regulierungspolitik unter Präsident Donald Trump profitieren werden. Bereits leicht im Plus notieren die Indizes in Japan, Indien sowie Europa, auch wenn der Welthandel unter dem neuen US-Präsidenten schwieriger werden könnte. Der Finanzmarktexperte Peter Pretzinschek.
Donald Trump dürfte meines Erachtens vielleicht doch pragmatischer sein, als es viele Kommentatoren sehen, und daher haben die Märkte nach oben reagiert.
Nach dem Wahlsieg der Republikaner hat die US-amerikanische Währung weiter an Wert gewonnen. Der Goldpreis ist hingegen gefallen. Auf einem Rekordhoch steht die bekannteste Kryptoeinheit Bitcoin. Sie hält bei mehr als $75.000.
Die libanesische Hisbollah-Miliz hat die israelische Küstenmetropole Tel Aviv erneut mit Raketen überzogen. Im Stadtzentrum